Wie jede Geschichte nimmt auch die von Azeroth ihren Ursprung in der Schöpfung. Doch hier ist es nicht ein Gott, der die Welt erschaffen hat, sondern es war eine Reihe von gottgleichen Wesen, die Titanen, wie wir sie heute kennen. Die mächtigsten von ihnen vereinigten sich unter dem Namen das Pantheon, über das wir heute reden wollen. Wie immer sind bei mir meine zwei Lore-Experten Numisel und Vermina. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, mal wieder.
Ja, Vermina hat endlich ein neues Headset.
Ne, Maldrings Schuld.
Ja, genau, einigen wir uns da drauf.
Gut, da wir uns geeinigt haben, können wir direkt ins Thema starten, ohne lange Vorrede, denn wir haben einiges aufzuholen. Die Titanen sind ein spannendes Thema. Vermina, gib uns doch erstmal eine Zusammenfassung. Wer sind das denn überhaupt, die Titanen?
Eieieiei, Sherry, gut, dass du fragst. Also es wird gesagt, am Anfang war das Universum chaotisch und chaotisch. Und da sind dann irgendwann, also man weiß nicht, woher die kamen, die sind halt irgendwie entstanden, die Titanen gekommen. Das sind riesige Metall, die haben so eine Haut aus Metall, Gestalten, würde man sagen. Also man weiß nicht, ob es Götter sind, aber also sie selbst bezeichnen sich halt nicht als Götter, sondern als Titanen. Die haben halt irgendwie das neue Universum erkundet und dachten sich, lasst uns doch irgendwie Leben erschaffen, weil alles war unordentlich und ohne Leben eben. Und ja, die haben halt angefangen, Planeten auszusuchen und haben auf diesen quasi das Leben gebracht. Die haben halt die Welten geformt und verschiedene Kreaturen und humanoide Wesen erschaffen. Und dann sind sie immer weitergezogen zu einer neuen Welt, haben der wieder Leben gebracht und immer so weiter. Gut, ihnen sind dann irgendwann die Dämonen gefolgt, weil die haben sich natürlich an diesen reichen Welten gelabt. Aber dazu kommen wir später. Ja, und diese Titanen, die werden von einer Elite regiert, dem Pantheon. Numisel, kennst du denn einige aus dem Pantheon?
Nee, überhaupt keinen. Selbstverständlich, Vermina. Da wäre einmal Amantul, das ist der Hochvater des Pantheons, also quasi der Zeus des Titanen-Olymps. Dann seine Gefährtin, wie auch immer, Iona, Norganon, der Meister der Geschichte und der Zauberer des Pantheons. Dann noch Golgarnath, der als Schöpfer der Ozeane und des Himmels gilt. Und natürlich noch Kazgorod, der Schmied, der Titan. Habe ich da noch einen vergessen, Vermina?
Ja, hast du. Nämlich Sagaras und seinen Lieutenant, den Agramar. Ja, Sagaras hatte die Aufgabe des Bewachers und Bestrafers. Also sollte Dämonen abschlachten. Das hat er sehr gut gemacht. Und Agramar war halt seine rechte Hand. Ja, als Sagaras eben das Schicksal befallen hat, wir wissen es alle, er wurde halt verseucht und hat dann die brennende Legion gegründet, wurde halt Agramar der neue Bewacher und Bestrafer der Kreationen des Pantheons. Ja, fangen wir doch mal mit Amantul an, Numi.
Ja, Amantul zeichnet sich eben dadurch aus, dass er der Hochvater oder der Göttervater, kann man eigentlich sagen, des Pantheons ist. Damit also quasi der Vorsitzende des Pantheons und damit wahrscheinlich auch dann der mächtigste von allen. Er war auch unter anderem derjenige, der Nozdormu damals die Kraft über die Zeit gab und ihm auch aufgezeigt hat, wie er sterben wird, was er mit dieser Kraft anfangen kann. Eben all die Dinge, die Nozdormu kann und die auch Muro sonst zum Beispiel kann. Ja, und was man vielleicht noch erwähnen sollte, Amantul und Sagaras waren Brüder und natürlich hat der Verrat von Sagaras Amantul entsprechend stark getroffen und Ja, er war auch einer derjenigen, der dann gegen ihn vorgehen wollte. Was gibt es denn da noch, Vermina?
Ah, da wäre, wie du schon gesagt hast, die Gefährtin von Amantul, deine Frau, die Eona. Das ist die Patronin allen Lebens. Sie hat auch wie Alexstrasza den Spitznamen die Lebensbinderin. Wie ihr Spitzname schon sagt, sie kann halt alles Leben kontrollieren und auch Neues geben. Und sie hat damals dann Alexstrasza mit ihrer Gabe gesegnet. Und Alexstrasza wurde dadurch auch zur Drachenkönigin. Aber Eona hat als einziger Titan noch einen weiteren Drachenschwarm gesegnet, und zwar Isera. Und der hat ihr, also Eona hat Isera die Gabe gegeben, die Natur zu beeinflussen. Zudem hat Isera eben auch die Kraft über den Traum, oh Mann, über den Traum der Erschaffung, auch bekannt als der smaragdgrüne Traum. Sie ist halt ewig daran gebunden, zu schlafen in diesem Traum und in beiden Welten, also einmal in Azeroth und in diesem Traum zu existieren. Das ist halt ihre Gabe, dafür kann sie halt die Natur beeinflussen wie keine zweite.
Ja, und als dritten hätten wir dann da Norgannon, der, ja, wie schon erwähnt, Meister der Magie und der Geschichte der Titanen, der Maligos damals seine Kraft übertrug, der ihm auch sagte, dass es eine sehr große Pflicht, aber auch eine sehr große Freude ist, mit der Magie zu handhaben, weil es sowohl beides sein kann, ein großer Quell der Freude und des Spaßes, so kann man es eigentlich übersetzen, und aber auch eine große Verantwortung, und man sollte sich nicht an ihr bereichern wollen. Natürlich hat man von Norgannon bisher am meisten mitbekommen, weil zum Beispiel in Uldaman, wenn man das komplett durch hatte, lagen da am Ende Scheiben, die von Norgannon als Meister der Geschichte dort platziert wurden und die dann die Geschichte der Titanen den sterblichen Völkern weiter vermitteln sollte. Und auch in Uldur zum Beispiel trifft man auf Apparaturen von Norgannon, die er dort installiert hat.
Ja, ein weiterer der Titanen war natürlich Kasgoroth. Das ist, der hat den Spitznamen der Gestalter, und er ist einfach der Schmied der Welten. Er hat seine Macht Neltarion gegeben, und der ist ja wie bekannt der Aspekt der Erde. Kasgoroth hat auf Azeroth die Berge und die Schluchten erschaffen und viele der erdgebundenen Rassen, wie zum Beispiel die Zwerge oder auch die Trogs oder auch die Giganten, die Berggiganten. Ja, und er ist halt, also kann halt mit der Schmiede umgehen wie kein zweiter. Und er wird halt besonders eben von den Zwergen verehrt. Sie haben ja auch ihr Land Kassmodan genannt. Das sind also die Berge von Kass. Ja. Er
Ja,
ist
und dann.
also der Titan von Feuer und Erde und Stahl.
Und als letzten hätten wir dann noch Golgarnath oder Golgarnet, je nachdem, der Schöpfer der Meere und des Himmels, der dann auch die Seeriesen oder die Gezeitenwandler, diese großen, schuppigen Riesen mit den Riesenhämmern erschaffen hat. Der hat keinem der Drachen seine Kraft übertragen, ist aber trotzdem ein relativ wichtiger Bestandteil, weil er eben für den Himmel und das Meer verantwortlich ist und damit eigentlich mit Kazgur zusammen quasi Azeroth neu geformt hat.
Ja, und der einzig andere, also die zwei anderen, die wir eben schon gesagt hatten, Sagras und Aggramar. Sagras ist halt durch seine Arbeit, er hat ja versucht, das Wesen der Dämonen zu verstehen, weil die Titanen, die könnten das nicht verstehen. Ja, das hat ihn halt, ja, er konnte es nicht verstehen und hat auch Rat gesucht, besonders auch bei Amantul. Aber und den anderen Titanen, aber die haben halt nur gesagt, die brauchen die nicht zu verstehen, die Dämonen. soll sie einfach nur erschlagen, also Sagaras, wo immer er sie auch sieht. Ja, irgendwann ist halt seine metallene Haut aufgebrochen und ist jetzt halt eine, ja, wie möchte man sagen, eine Perversion seines früheren Selbst. Also ist jetzt der Erzfeind allen Lebens und er macht halt die Titanen dafür verantwortlich, dass die Dämonen und das Chaos überhaupt existieren. Und wie gesagt, sein Nachfolger ist auch jetzt Agrama, der schwingt ja jetzt quasi für ihn die Klinge.
Ja, und was man zu Sagras eigentlich noch sagen muss, sein übergeordnetes Ziel ist eigentlich die komplette Schöpfung der Titanen, also quasi alles Leben im Universum zu vernichten und danach dann die Dämonen, die ja noch für ihn kämpfen, ebenfalls zu vernichten und damit eigentlich das Universum ungeschehen zu machen. Also er will eigentlich, dass nichts mehr existiert.
Ja, in seinen Urzustand will er es versetzen. Ja, irgendwann kam halt die Titan nach Azeroth. Aber da fanden sie, die dachten sich, ja, diesen Klumpen Erde, den kann man schön formen. Allerdings fanden sie jemanden, der ihnen nicht unbedingt wohlgesonnen war.
Rolle.
Ja. Ich meine am Anfang, ganz am Anfang, ne?
Ja, die Trolle und die Fireworks waren schon da, zumindest laut ihren Legenden. Aber worauf du natürlich hinaus willst, sind ja wahrscheinlich dann die alten Götter, die für das große Chaos im Universum verantwortlich waren und besonders auf Azeroth eigentlich heimisch waren. Und damit und
Heimisch.
dort, ja, die fünf, die wir kennen, waren auf Azeroth oder haben sich mit Azeroth, mit der Welt verbunden, Entschuldigung, und ja, haben dort mit ihren Elementararmeen für Chaos und für Unruhen gesorgt und die Welt eigentlich so ins
Ja,
Verderben gestürzt.
also da gibt es jetzt irgendwie so einen kleinen, also die haben irgendwann mal die Geschichte geändert. Früher hieß es, dass die Titanen nach Azeroth kamen und da fanden sie halt die nur, ja, halt so ein trostloses Land vor, wo die Elementare herrschten, also die vier Elementarlords mit ihren jeweiligen Armeen. Dann wird so gesagt, dass die Titanen halt die Elementarlords besiegt haben, dann die Welt geordnet haben, wieder wegging. Dann kamen angeblich erst die alten Götter und haben sich da halt wie Parasiten festgesaugt in Azeroth. Ja, dann wurde quasi ein Signal gesendet. Die Titanen haben irgendwie festgestellt: Moment, irgendwas ist hier. Sind dann zurückgekommen und haben festgestellt, dass sich ja die alten Götter eben wie die Pestbeulen ausgebreitet haben, haben die halt besiegt und quasi ganz Azeroth resettet, wenn man so will. Und Feuer, also das ist jetzt quasi die neue Lore. Und vorher hieß es halt, dass die alten Götter schon immer auf Azeroth waren.
Ja, und da danach, also egal wie man es dreht oder wendet, es gab dann eine große Schlacht, einen großen Krieg zwischen eben den alten Göttern und ihren Titanen, ihren Elementararmeen und den Titanen eben und deren Armeen, in deren Verlauf zum Beispiel dann auch Zetun und einer der titanischen Krieger gegeneinander gekämpft haben und beide da, wo heute Silithus ist, gefallen sind. Diesen Kampf haben angeblich beide nicht überlebt, aber Zetun hat es doch irgendwie geschafft, das Ganze zu überleben. Aber das führt jetzt viel zu weit. Gut, aber nachdem die Titanen dann gewonnen hatten, haben sie dann wieder angefangen, Azeroth neu zu formen, neu zu gestalten, das Leben wieder neu zu erschaffen. Und dazu haben sie verschiedene Städte auf Azeroth gebaut. Welche waren das denn?
Ja, die hatten, wie du mir schon gesagt hast, so verschiedene experimentelle Labors und Heimstätten. Da gibt es einmal die drei Hauptfabriken, möchte ich sagen. Das sind Uldaman, Uldum und Uldor. Und dann gibt es noch so verschiedene kleinere. Da ist zum Beispiel Balmodan im Brachland. Welche kennst du jetzt gerade noch, Numi?
Da wäre zum Beispiel noch ein alter Außenposten oder ein altes Experimentierlabor namens Ankirei, was vielleicht dem einen oder anderen was sagen dürfte. Das war auch eine ursprünglich titanische Stätte oder eben
Ehrlich?
die, ja, oder eben die verschiedenen Stätten, die es noch in Uldum gibt. Also das waren alles titanische Gebäude, Außenposten, wie auch immer, wo dann die verschiedenen Wächterrassen, die erschaffen
Ach
wurden,
ja,
eben aufpassen sollten.
Uldis, ja. Und in
Genau, das war.
Ngoro? Gab's
Ach
da nicht
ja.
auch?
Goro und wie ist das nochmal im Nordrand?
Scholasa-Becken?
Scholasa-Becken. Ja, Ngoro und das Scholasa-Becken, das waren so Freiluftlabors, wenn man so will. Da haben die Titanen halt so ein bisschen mit dem Leben so experimentiert. Also man weiß nicht, wie viele Versuche die Titanen halt gebraucht haben, weil die haben halt so alles ausprobiert. Die haben halt immer so, also so Try and Error halt, immer so geschaut, was klappt nicht, und haben dann immer wieder neu geändert und erweitert oder ganz ausgelöscht und wieder neu erschaffen. Alle Versuche, die kann man eigentlich nur im smaragdgrünen Traum erleben. Der smaragdgrüne Traum ist so eine Art Blaupause von Azeroth. Da ist Azeroth noch so, wie es war, als die Titanen es verlassen haben.
Du meinst wohl eher eine Grünpause. Ha,
Ja,
Oh, Nomi.
ich war jetzt ganz flach.
wir kommen so ein bisschen ab von unserem Plan, den wir hatten. Ja, fangen wir doch mal an mit den titanischen Städten. Da haben wir zum einen natürlich Uldaman. Was weißt du denn dazu?
Es ist schrecklich.
Es ist
Grausam.
toll. Ich habe
Ja,
die
da hast du
Instanz
was zu.
geliebt.
Ja, Uldaman war, wie ihr schon vernommen habt, nicht sehr beliebt. Für diejenigen, die es nicht mehr wissen. Uldaman war zu Klassikzeiten eine Fünferinstanz. Levelbereich war so, glaube,
30,
nach dem Kloster, ne?
35 bis 45, soweit ich weiß,
Naja, so in dem Dreh.
der Bereich.
Das war eine, ja, titanische Werkstatt, die dann von den Dunkeleisenzwerge und Trox und ne, Dunkeleisenzwerge, Trox, ja, das waren's. Die zwei haben das halt so übernommen. Und dann hatte man halt die Aufgabe, da so verschiedene Sachen zu erledigen. Es war recht lang damals. Also
Unendlich lang.
besonders
Also.
hinzukommen, war schon ein Akt irgendwie.
Ja, vor allem
Weil Ödland.
als Hortler hatte man da einen ewig langen Weg. Man musste entweder von Undercity oder vom Schlingdorntal hochfliegen nach Khargad und von Khargad nochmal laufen. Die meisten,
Karga, ne?
ja, schöne Zeit. Aber ist auch schon wieder ewig her und damals waren auch die Flugreittiere noch nicht so schnell, also die Flugrouten selber. Und also man hat allein, glaube ich, bald 20 Minuten gebraucht, um von Undercity nach Kaga zu fliegen und dann nochmal 5 Minuten, bis man bei der Instanz war. Für die Instanz selber nochmal 4,5 Stunden, wenn man gut durchgekommen ist. Und
Bin ich schneller durchgekommen.
ja, oder auch mal schneller. Also als ich das erste und einzige Mal drin war, hingen wir da 4 Stunden drin. War nicht toll. Aber was Uldaman eigentlich war ja, wie Vermina ja schon gesagt hat, eine Werkstatt oder eine Stätte, wo die Titanen auch mit Lebewesen experimentiert haben und wo unter anderem eine Rasse von Zwergen gelagert wurde, sag ich mal, die dann Jahrtausende später, nachdem sie erschaffen wurden, aus Uldaman ausgebrochen oder rausgetreten sind und sich dann langsam zu den drei Zwergenarten entwickelt haben, die in den östlichen Königreichen vertreten sind. Den Wildhammer-Zwergen, den Ironforge-Zwergen und den Dunkeleisen-Zwergen.
Dunkeleisenzwergen, ja. Ja, es gab, da haben, hat man auch zuerst mal erfahren, da hat nämlich Norgannon einige seiner Scheiben gelagert und da hat man auch zum ersten Mal erfahren, dass die Trox quasi ebenfalls als Zwerge gedacht waren, aber fehlgeschlagen sind, durch den Einfluss einer unbekannten dunklen Macht. Ja, den Zwergen, den dunklen Göttern.
Alten Götter.
Alten Götter.
Ja, und ja, also die Zwerge waren ja ursprünglich mal wie ihre Verwandten im hohen Norden aus Stein, wie die Irden dann auch, und wurden dann aber auch von einer seltsamen Krankheit befallen, die man später dann als den Fluch des Fleisches bezeichnet hat. Und ja, ihre steinerne Haut wurde dann immer schwächer, wurde immer weicher und bis sie irgendwann dann wirklich nur noch eine fleischige Haut hatten. Das Ganze passierte aber nicht direkt, nachdem sie da ausgebrochen sind, sondern erst ein paar Jahre später, weil zum Beispiel während dem Krieg der Ahnen hatten sie noch steinerne Haut.
Ja. Ja, das ist ja auch heute noch eine Rassenfähigkeit von den Zwergen.
Ja, also ganz
Steinhaut.
ist diese steinerne Haut wohl nicht verschwunden, aber so im normalen Alltagsgebrauch schon.
Aber sie
So,
sind
und
jetzt halt sterblich und das ist halt der Großteil, was halt der Fluch des Fleisches ist. Früher waren halt alle Titanengeschöpfe unsterblich. Aber jetzt sind sie halt von Krankheiten heimgesucht und ja, von Sterblichkeit allgemein.
ja, und es gibt ja auf Azeroth oder auf Kalimdor, besser gesagt, gibt es ja noch eine Rasse, die durch diesen Fluch des Fleisches etwas getroffen ist. Das sind nämlich die Tollwehr, die ja auch in einem Gebiet leben, was die Titanen erschaffen haben, nämlich Uldum. Sherry, was kannst du uns denn da erzählen?
Oh, vieles, vieles, vieles. Ja, Uldum ist ja ein Wüstengebiet, sage ich mal. Es ist an das alte Ägypten angelehnt und es, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es Uldua ähnelt. Also man findet genau wie in Uldua sehr, sehr viele alte Inschriften. Also die Titanen fanden es anscheinend ganz toll, alle Wände zu bekritzeln, die sie fanden, um wirklich alles für die Nachwelt
Waren
festzuhalten und
wahrscheinlich die
niederzuschreiben.
Pioniere.
Meinst du, dass das
Nehme ich
Vandalismus
mal.
war, der modernen Art? Ich weiß es nicht. Ja, Uldum an sich ist ja eigentlich dazu gewesen, beziehungsweise die Hallen des Ursprungs waren ja eigentlich diese spezielle Maschine, die dazu da war, die Welt in ihren Ursprungszustand zurückzuversetzen oder auch die Titanen zurückzurufen, je nachdem, wie man es nennen will. Wenn dieser andere Antwortcode, den, wie hieß er gerade, Algalon, ja, rausfinden sollte, gesendet worden wäre. Da wir aber
Ja,
von
ne.
Dalaran aus damals den Antwortcode Alpha gesendet haben, wurden die Hallen des Ursprungs ja deaktiviert und wir müssen erstmal nichts mehr befürchten.
Ja.
Eieiei, aber wollte nicht irgendein Bösewicht in Cataclysm genau den Omega-Code wieder aktivieren?
Ich glaube, das war ein großer, böser, ja, feuerblutender Drache. Namens
Magma
Deathwing.
Anumi, erinnerst du dich daran? Ist ja.
Nö, ich erinnere mich nur an einen kleinen Goblin mit einem echt etwas schlecht sitzenden Scheitel, der in Uldum rumgelaufen ist, mit seinem netten kleinen Hühnchen namens Gobbles und ja, versucht hat, die Hallen des Ursprungs zu öffnen. Da ist
Aber
ja
wer
auch jemand,
bist du?
da ist auch ihm auch ein gewisser Archäologe über den Weg gelaufen, der
Nicht nur
einiges.
einer.
Ja, stimmt. Nicht nur einer. Welche zwei waren das denn? Nochmal. Helft meinem alten Gedächtnis auf die
Ich glaube,
Sprünge.
Adara war eine davon, oder?
Ja,
Zählt die als
völlig richtig.
Archäologin? Und ein
Aber wir reden ja
gewisser.
von Archäologen. Ja,
Er war
nicht
eine davon.
Archäologinnen.
Archäologin nennen? Also auf jeden Fall war es Harrison Jones. Der typische
Richtig.
Gegenspieler von dem kleinen Goblin.
Oberst Schnutz. Oder?
War es
Oberst
Oberst?
Schnutz?
War es nicht der
Ja,
Führer
Schnutz.
Schnutz? Gut.
Schnutz. Natürlich
Noch einen
der.
weiteren Archäologen.
Ja.
Ach, diese halbnackte Hühne da, oder?
Nein.
Erinnere ich mich falsch? Wer war das denn noch?
Es war ein Zwerg.
Ach Gott, der. Ja.
Ey, Sherry.
Ein gewisser bekannter Zwerg, den man sehr gerne verdrängen möchte, weil er einfach so absolut nervtötend ist. Ein gewisser Bran Bronzebart, wenn ich nicht irre. Der uns auch schon in Uldua über den Weg gerannt ist und dort mit einem
Ja,
Event in
dazu
den
kommen wir
Hallen des
gleich noch.
Steins. Boah, schlimm.
Der schon mehrmals für tot gehalten wurde und immer dann wieder auftaucht, wenn es eigentlich am unpassendsten ist.
Bam.
Brandbronzebart.
Nicht sehr gemocht von Harrison Jones, aber beide begegnen
Ist ja
sich
auch ein
mit
Zwerg.
Respekt. Ja, ist glaube ich auch der Mentor von Harrison Jones. Er will ihn halt immer. Naja.
Könnte.
Ja, die Titanen haben in Uldum. Ja, Uldum. Natürlich Wächter hinterlassen. Neben den Tollvir, dieser geflügelten Sphinx-Katzen. oder?
Geflügelte Katzenwesen, nennen sie
Ja.
einfach so, das passt ganz gut.
Geflügelte Katzenwesen. Ja, da waren natürlich noch andere Wächter, die ihre titanischen Wirkstätten und besonders eben diese Superwaffe verteidigen sollten und natürlich auch aufpassen sollten. Wer war denn das?
Das waren einmal der Aspekt der Magie, Iziset, der Aspekt des Lebens, Amunae, der Aspekt, ich glaube, das Konstrukt der Dekonstruktion wurde es auch teilweise genannt, das Konstrukt der
Ja, das Chaos,
Zerstörung,
ne?
Setesh,
Detach.
und das Konstrukt der Sonne, Rasch, oder wie es auch immer ausgesprochen wird.
Genau, die vier. Ja, die sollten das eigentlich verhindern, wurden aber bereits korrumpiert. Deshalb musste man die töten, wie auch
Sind
den
korrumpiert.
guten. Ja,
Ah, okay. Ich dachte, die
die haben
töten
halt
die nur
nicht mehr
so.
reagiert. Das erfährt man, wenn man da die Quest reinmacht. Da gibt es natürlich noch den diesen Erdaspekt, Path, oder wie heißt?
Ta, oder? Nee.
Pa? Ja, Ptah. Dieser komische
Psa.
Knochenhaufen.
Ja.
Komische Knochenhaufen, genau der.
Der war sonst nirgendwo zu sehen, ist, außer auf diesem Platz in den Hallen des Ursprungs, der irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo
Ne.
der liegen kann, dieser Platz. Das ist mir schleierhaft, wenn man sich die Umgebung anschaut. Aber gut. Das ist
Magie.
Blizzards künstlerische Freiheit.
Ja, und dann, ja, natürlich heroisch als Helden verhindern wir, dass die Obelisken, dass die Superwaffe, die, wie hieß sie noch, die Truhe der Wunder,
Tor der
die man da
Wundernähe.
findet.
Ach, wie sehr. Moment.
Person Jones läuft da rum und findest am Ende die Truhe der 1000 Wunder, oder wie die heißt.
Nee, also sie soll ja die Bundeslade darstellen. Ich glaube, Truhe der Erleuchtung.
Truhe der Schöpfer. Eine
Oder Schöpfer?
Truhe, sagen wir es so.
Eine Truhe, ja. Eine Truhe, die der Bundeslade ähnlich sieht. So. ja. Die ist natürlich recht mächtig. Man sieht da zum Beispiel eine Cutscene, wo die halt ein komplett ausgedörrtes und totes Gebiet plötzlich in das sprühende Leben verwandelt. Ja, das ist eigentlich ein Zeichen für die Macht der Titanen. Einfach Leben dahin bringen, wo vorher keins war. Ja, jetzt haben wir natürlich zwei titanische Wirkstätten abgeschlossen. Kommen wir mal zu dem größten Titanenkomplex auf Azeroth.
Ja.
Beheimatet im Sturmgipfel, oder?
Ja, und wo wir eben schon bei Korrumpieren waren, das passt ja hier wieder ganz gut. Nämlich, die Rede ist natürlich von nichts anderem als von Ulduar, der laut Aussage vieler Spieler letzten wirklich gut gelungenen Raid-Instanz. Aber auch hinter Ulduar steckt eine sehr weitreichende Story. Und zwar ist Ulduar an sich eigentlich ein großer Gefängniskomplex, der den alten Gott Yogg-Saron in seinen Tiefen gefangen halten soll. Aber um Ulduar herum ist natürlich auch einiges an Maschinerie vorhanden, einiges, was Leben hervorbringen soll, einiges, was Leben erhalten oder vernichten soll. Und auch die Wächter innerhalb von Ulduar haben alle ihren bestimmten Zweck, aber diesem Zweck können sie leider nicht mehr so gut nachgehen.
Weil sie ein bisschen, ne, im Kopf und so. Ach, Commander Schnotz war's übrigens, ne, nicht Oberst. ja,
Truhe der
also.
Verheißung.
Ah.
Das kam mir gerade.
Ja, passt gut.
Oder Lade der Verheißung, sorry.
Wie schon gesagt, um Ulduar herum, also Ulduar selbst, sind eigentlich einmal die Raid-Instanz, Ulduar, und dann noch zwei Fünfer-Instanzen, die Hallen der Blitze und die Hallen des Steins, des Ursprungs, nee, Hallen des
Doch,
Steins,
doch,
doch,
Hallen
ne?
des Steins.
Das halt schon.
Ja, das, ja, dann sind da noch mehrere Schmieden, Maschinerien, Motoren, Antriebsquellen, dann eben auch das Shodasar-Becken in der Nähe, naja, gut, ein bisschen ab. Und natürlich auch Bibliotheken von Norganon. Und eben, wie schon gesagt, die fünf Wächter, sind es fünf? Ich glaube
Sind's
ja.
fünf?
Glaube, ja. Gehen wir mal eben durch. Da haben wir den Anführer der Wächter in Northrend zumindest. Oder ich würde auch sagen, der Hauptwächter eigentlich.
Zählst du
Neben
ihn
den
dazu?
Ja.
Ja.
Das ist Logan. Und wie heißt dessen Bruder?
Thorin. Ja, die
Richtig.
Anlehnung an nordische Götter sind natürlich nicht zu übersehen.
Ach, das hat was mit nordischen Göttern zu tun.
Nein,
Oh.
die Titanen auch, ey, so ein Zufall.
Was? Ah ja, stimmt, jetzt kam ich gerade drauf. Oh, sorry.
Ja,
Kurz
gehen wir mal durch.
abgelenkt.
Dann haben wir natürlich noch den die Freya, die wir schon, also zumindest ihren Avatar im Shorasa-Becken bewundern dürfen.
Ja, dann haben wir noch da den Schmied. Oh Gott, wie heißt der jetzt noch?
Mimiron.
Nee,
Nein,
ja,
Odin
Mimiron
meinst
haben
du?
wir auch noch. Mimiron
Odin,
ist
Odin.
der große Techniker, der Erfinder, der auch unter anderem die Maschinen gebaut hat, mit denen die ganzen Metallzwerge, wie heißen sie jetzt?
Mechatrox.
Ironworks.
Mechatrox.
Ja, Megatrox, Mechano-Gnome, die ganzen Zwerge gebaut werden, die ganzen Eisen-Rykul, das eben die Maschinen hat Mimiron alle gebaut. Und dann haben wir natürlich noch Rodium, der auch als Alpha, der das Vorbild für den Allvater Winter ist, der zum Beispiel auch bei den Winterfesten verehrt wird, sowohl von der Allianz als auch von der Horde.
Und natürlich die allseits beliebte Fraktion, die Söhne von Rodir. Ei, war das ein Spaß, Hof zu fahren? Gut, jetzt sind wir aber.
Juhu.
Ist eine andere Sache. Ja, und dann natürlich das große Rätsel Tyr. Man hat zwar
Tür?
seinen
Ja.
Schrein gefunden, also wo er eigentlich sitzen sollte. Es gibt ja da eine Quest, zumindest auf Allianz. Nee, muss man für beide Seiten machen. Wo man da mit so einer Drohne hin muss, von einem der geringeren Beobachter, der da um dieses riesige Loch in den Sturmgipfeln rumläuft. Der schickt einen ja dahin, alle Schreine zu untersuchen. Und der zeigt einem ja, dass Tyrs Wachposten schon seit längerem einfach zerstört ist und er auch nicht auffindbar ist. Also man findet ihn auch nicht in Ulduar. Aber es gibt halt verschiedene Theorien, weil ein Gebiet in den östlichen Pestländern wird ja auch Tyrs Hand genannt, aber das ist halt auch so eine Anspielung auf die nordischen Göttersagen.
Ja, wie gesagt, gibt es halt viele Theorien, wo er jetzt eigentlich ist. Eine Theorie besagt zum Beispiel, dass General Vazax, der da oben steht, dass der einfach eine, dass der einfach, dass das Tür ist, nur mal von Yogg-Saron so ja, verändert wurde, dass man ihn eben nicht mehr erkennt. Oder eine andere Theorie sagt auch einfach, dass bei der Übernahme von Logan und seinen ganzen Eisenzwergen, Eisenrückhol, dass Tyr einfach nicht da war, dass er einfach nicht anwesend war und in dieser Zeit eben, ja, dass dadurch, dass er nicht übernommen werden konnte, eben seine ganzen Tempel und Schreine alles niedergestreckt wurde, zerstört wurde und somit unbrauchbar gemacht wurde.
Ja, während wir die restlichen Wächter, die finden wir dann alle in Ulduar, bis auf Loken, der ja, wie schon gesagt, der Anführer war und auch der Klügste. Der saß halt da in den Hallen der Blitzen, hat halt überlegt, überlegt und der wurde halt immer weiter von Yogg-Saron, quasi seine Gedanken wurden immer weiter verseucht. Und irgendwann hat er halt alle anderen verraten, auch sein Bruder Thorim, und hat alle nach Ulduar gezogen als ja Marionetten von Yogg-Saron. Gut, dann kamen natürlich brave Helden und haben es denen gegeben. Problem war, der Tod von Loken hat quasi so eine Sicherheit, ja so eine Sicherheitssteuerung ausgelöst. Algalon, der Beobachter, wurde dann eben aktiviert und er sollte beobachten, ja, wie schon sein Name sagt, wie es denn um Azeroth steht. Und er war halt kurz davor, Code Omega zu senden.
Ja, und Code Omega hätte eben bedeutet, dass die Waffe, die in Uldum lagert, in dieser Pyramide aktiviert worden wäre und damit das komplette Leben auf Azeroth vernichtet hätte und quasi das Backup den smaragdgrünen Traum geladen hätte und das Leben von vorne hätte beginnen lassen können. Übrigens auch eine tolle Anspielung, dass man einmal einen Code Alpha und einen Code Omega hat. Na, wer kennt's?
Ich nicht.
Erzähl's uns, ich halte dich aus, glaube ich.
Ja, das ist ein Teilzitat aus der Bibel, das ungefähr, das glaube ich auch von Gott so gesagt wurde: Ich bin Alpha und Omega und so viel bedeuten sollte wie Anfang und Ende oder Leben und Tod, halt solche Sachen. Und Alpha steht
Sagst
halt
du
für
mir
das
als nächstes noch,
Positive.
dass Omega griechisch steht für Tod? Meine Güte.
Nein, Omega ist einfach nur der letzte Buchstabe, das Ende.
Ach, ich weiß.
Ja, aber ihr habt bei den ganzen Wächtern noch jemand vergessen. Die wichtigste von allen, die Archivarin von Uldua. Nämlich Auria, die mit ihren tollen Katzen immer da rumgelaufen ist.
Die Panther-Lady.
Genau. Und sie war auch eine der ersten.
Sprichst du mal rein, Fachdute.
Ja. Sie war mit einer, nach Loken, mit einer der ersten, die wahnsinnig geworden sind durch den Einfluss von Yogg-Saron, weil sie eben lange Jahre nur in Uldua auf und ab marschiert ist und mit ihren Büchern alleine war und kaum Kontakt zur Außenwelt hatte, nicht so wie die anderen Wächter, und damit eben neben Loken relativ schnell dem Wahnsinn verfallen ist. Du darfst, Vermina.
Ja, ich überlege gerade, was ich noch sagen könnte.
Verrückte Katzenlady?
Ja, stimmt. Ja, jetzt ist der Witz auch vorbei. Hast ihn kaputt gemacht. Ich hoffe, du bist stolz auf dich.
Wuhu!
Ja, das Ganze, es gibt jetzt noch groß zu sagen.
Was vielleicht noch interessant zu wissen ist, ist, dass die Gebiete fast komplett unter der Oberfläche ausgebaut sind. Also wenn man sich Uldum anschaut, sind ja wirklich zahlreiche Anlagen unterirdisch, die man auch gar nicht alle betreten kann. Also was da noch alles liegt, das weiß man ja gar nicht. Und auch in Uldua, da sind ja überall sozusagen Löcher in den Berg gebohrt, mit Maschinen drin und so weiter. Auch die Maschine der Schöpfer, also da wird einiges...
Ja, stimmt. Da gibt's ja noch Uldis.
Was gibt's?
Uldis, das ist so eine Unterzone in Stormpeaks. Und das findet man unter dem Tempel der Stürme, also unter Thorims Tempel. Und das ist so eine titanische Maschinerie. Also das ist so eine, also im Prinzip ist ganz Stormpeaks im Prinzip unterhöhlt von seiner gigantischen titanischen Maschinerie. Also da gibt es ja auch noch Engine of the Makers. Das ist der Motor und die Antriebsquelle für alle titanischen Maschinen auf Azeroth. War es mal, bevor sie halt weggegangen sind.
Ja, und um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen, von den Storm Peaks aus bis zum Meer in der Drachenöde findet man außerdem immer noch einen Pfad, den sogenannten Pfad der Titanen, der, auch wenn er zwischendurch immer mal wieder unterbrochen ist, eigentlich von Uldua, von Uldua aus bis zum Meer läuft, und angeblich soll er auch früher, als Kalimdor noch ein großer Kontinent war, bis zur Quelle der Ewigkeit, bis zum Brunnen der Ewigkeit gelaufen sein. Was dieser autobahnmäßige Pfad eigentlich, welche Aufgabe der hat, das weiß man nicht so genau. Das Einzige, was da wenig komisch dran ist, dass der Würmruh-Tempel genau in der Mitte von diesem Pfad steht.
Das sieht auch recht titanisch aus. Vielleicht gibt es den schon länger als die Drachen.
Das wäre eine Möglichkeit.
Tja, da die Titanen die Drachen gesegnet haben und die Drachen das zu ihrem Hauptquartier gemacht haben, wäre eine Möglichkeit.
Gut, haben wir jetzt noch irgendwas an titanischem Zeugs auf Azeroth vergessen?
Ja, wir haben gesagt, dass die Titanen halt alle Leben auf Azeroth erschaffen haben, bis auf einige der außerirdischen Spezies. Also es wird immer gesagt, die Kirai kommen halt aus dem All, habe ich mal gelesen. Könnt ihr das so bestätigen?
Das wäre mir jetzt neu. Also das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Furbolgs wohl gesehen haben, ja, dass die Furbolgs wohl gesehen haben, wie die Titanen ankamen auf Azeroth, Und
Sehr
auch
viel
die
Lüge.
Trolle beschreiben Titanen in ihren Legenden so, als hätten sie gesehen, wie sie nach Azeroth kommen. Und ja, dass Draenei und Orks nicht direkt von den Titanen auf Azeroth geschaffen wurden, erklärt sich wahrscheinlich von selbst, weil sie ja von anderen Planeten stammen. Und zumindest sind ja die Draenei schon da gewesen, als die Titanen rundgezogen sind. Oder
Dass
besser die Ära da.
da ja gesagt wird, dass Azeroth vorher ein brennender Klumpen war, wo sie die Elementarlords bekämpft haben, finde ich das merkwürdig, dass die Fullbrooks sagen: Ja, wir waren da schon da. So ein bisschen. Wer erzählt da nicht die Wahrheit, habe ich das Gefühl.
Ich glaube,
Geh mal
Blizzard
hin und
überlegt
frag
sich
sie.
das ständig um. Also, nach der
Ja.
neuesten Schreibung, die ich jetzt gelesen habe, gibt es auch nur drei alte Götter und die haben damals die Elementare, ja, schlecht behandelt, nenne ich es mal.
Schlecht behandelt? Es waren ihre
Yes.
Sklaven halt.
Ja, gut, sie waren
Billige
grausame
Sklaven.
Herrscher und die Titanen haben versucht, sie zu befreien, sozusagen, haben die alten Götter in einem ewigen Kampf sozusagen eingesperrt. Es war ein Ringen auf Leben und Tod, sie haben es nur ganz knapp geschafft und ja.
Ganz, ja, es klingt, also ich dachte mal, die Titanen, es hat zwar lange gedauert, aber ne, die Titanen haben denen irgendwann Saures gegeben. Dann haben sie die Elementare in ihre Ebene gesperrt. Ja.
Ja, und was
Alles ein
das mit
bisschen
den alten
merkwürdig.
Göttern angeht, warum die eigentlich nicht tot sind, warum die Titanen sie nicht getötet haben, weil die Titanen wohl irgendwann mal herausgefunden haben, dass wenn sie die alten Götter töten, Azeroth wohl auseinanderbrechen würde. Das wollten sie eben verhindern, deshalb mussten sie ihn gefangen nehmen. Und ich denke mal, es ist wesentlich schwieriger, jemanden gefangen zu nehmen, als jemanden zu töten.
Ja, dann können wir nur noch sagen, dass wir, ja, das Titan haben wir durch, würde ich sagen.
Gut.
Haben wir
Ja,
durch, den was?
ich
Wir
hoffe
sagen
mal,
ja.
dass euch das nach so langer Zeit endlich mal wieder gefallen hat, unsere Stimmen zu hören.
Auch
Hab's
wenn
nur auf
es,
deine
wenn wir
gefreut.
uns nicht ganz so an unseren Plan gehalten haben, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
Ja, ich denke, die Titanen haben wir vollständig und ja, ausreichend abgehakt. Mal schauen, was als nächstes kommt. Lasst euch überraschen. Einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Lorecast, der hoffentlich in 2 Wochen dann erscheint.
Tschüss.
Tschüss.